Wir sind hier immer noch im Freien Radio Wüste Welle und wir haben heute ein PraktikantInnen-Interview, auf das ich mich total gefreut habe die ganze Zeit. Und bei uns im Studio sind hier immer noch der Tom, der gerade eben noch neben mir moderiert hat und jetzt schon selber im Interview sitzt. Tom, hallo nochmal.
Hallo Gabriel, schön hier zu sein, freut mich sehr. Ich gebe die Vorstellungsrunde weiter.
An Vivian.
Hi, ich bin Vivian. Also ich habe auch ein Praktikum hier gemacht und ich freue mich total, wieder hier zu sein, jetzt als Gast.
Schön, dass du da bist und dass es klappt. Man muss sagen, bei deinem ersten Versuch bist du auf dem Weg hierher verunfallt.
Ja, ich bin bei meinem Fahrrad hingefallen. Es war ein bisschen chaotisch, aber ja, also geht's mir mittlerweile sehr gut und ich freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat.
Ja, und ich freue mich vor allem, dass du nicht schlimmer verletzt worden bist. Du warst ja am Arm ganz gut verletzt an der Hand. Ne? Also schön, dass du dieses Mal es unfallfrei hergeschafft hast mit dem Fahrrad. Wie bist du eigentlich hergekommen?
Nee, mit dem Bus.
Bitte fahr ab jetzt nur Bus. Andererseits muss man sagen, Joelle kam gerade mit dem Bus und ist auf einen Unfall gestoßen und du kamst deshalb zu spät, ne?
Ja, fast. Also ja, ich kam fast zu spät, denn es gab vor der Haltestelle Fuchsweg gab es irgendwie einen Unfall. Der wird bestimmt schon geräumt sein. Also in so eine halbe Stunde ist der geräumt. Aber bis dahin konnte der Bus nicht in die richtige Richtung abbiegen und musste deswegen in die andere Richtung abbiegen. Das hat ihr die Polizisten gesagt, hier darum. Und dann ist er halt losgefahren, wusste aber halt nicht, wo dann umdrehen. Dann hat er versucht, auf seinen kleinen Bildschirm da, wo auch noch die Uhrzeiten und die Haltestellen steht, hat er versucht, auf so ein Mini-GPS zu gucken, wo er herlangfahren konnte. Und dann hat er entschlossen, einfach die erste links abzubiegen und hat versucht, dann so ins Karree zu fahren. Aber hat halt am Ende den Weg wieder gefunden, hat mir aber schon ein Zeichen gemacht, dass ich kommen sollte, um ihm zu helfen.
Also das war dann hast du dem Busfahrer geholfen, seinen Weg zu finden, um den Unfall rumrum.
Ja, das war ganz witzig. Aber als wir dann wieder vorbeigefahren sind, also es war irgendwie, da war niemand verletzt, es war einfach nur so ein kleines Smart, ein Motorrad. Beide standen, also nichts umgefallen, sah nicht aus, als ob jemand schwer verletzt war, einfach nur, als ob sie zusammengekracht sind, einfach so aus Versehen. Und als wir dann wieder vorbeigefahren sind, stand nur noch das Motorrad. Das andere Auto war schon weg, also glaube ich, dass es nicht so schlimm war und dass es jetzt schon geregelt ist. Also hoffe ich zumindest.
Hoffe ich, ja. Aber du hast gesagt, dass der dann auch bei der Heimfahrt der Bus, also bei der Rückfahrt auch wieder schon mega Verspätung hatte.
Ne? Er sollte eigentlich schon um 13 fahren, also von der vollen Stunde sollte er um 13 fahren. Ist erst um 16 aufgetaucht und jetzt weiß ich halt nicht, wie viel Verspätung er hat und ob er dann irgendwie diese Verspätung wieder so akkumuliert und ja, wie er sie wieder reinholt.
Also ganz aktuell hier im Radiostudio erfahrt ihr von uns die aktuellen Busverspätungen in der Wüstenwelle aus erster Hand. Jedenfalls toll, dass du es hergeschafft hast, Joel. Freut mich sehr.
Ja, ich bin auch ganz glücklich, hier wieder zu sein. Hat sich ja nichts verändert, seit ich weg bin, oder?
So lange bist du auch noch nicht weg. Du warst im Februar hier. Ne?
Ja, vom Februar bis zum April. Und es waren ja auch super 6 Wochen, die mir hier total gefallen haben. Und ich bin ganz glücklich, diesmal auf die andere Seite zu sitzen.
Wie ist das für dich? Ist das aufregend?
Ein bisschen, weil man ja eigentlich immer die Person ist, die die Fragen stellt. Und jetzt bekommt man die Fragen gestellt. Und das ist das ist schon ein ganz nicht ein seltsames Feeling, aber das ist was anderes. Muss man schon sagen, ist was anderes.
Wie ist es für dich, Vivian?
Ja, ich glaube, das ist genauso. Also ich habe immer so Fragen gestellt und ich mache das auch sehr gerne. Also das als Journalistin, es war ein Monatepraktikum und wir hatten so unterschiedliche Interviewpartner, also Interviewgäste und es war so cool und jetzt sitze ich hier und ich bin gespannt auf die Fragen und was ich erzähle und wie viel und so. Ich finde total gut.
Ja, Mensch, ich finde ja toll, dass du bist ja fertig ausgebildete Journalistin. Und du bist ja auch schon, wenn ich das sagen darf, ich weiß es nicht, aber über 30. Ich habe ja gedacht, du bist Anfang 20 und bist hier irgendwie ganz neu Studentin, dachte ich tatsächlich. Ne? Und dann, das fand ich ja großartig, dass du erstens ein anderes Land sozusagen mitbringst zu uns, nämlich Chile. Ne? Und dass du fertig ausgebildete Journalistin bist und damit ehrlich gesagt besser ausgebildet als die meisten von uns hier. Und bei uns aber sozusagen nur Praktikum machst. Ne? Also ich glaube, du hättest uns Workshops geben können. Vielleicht machst du das ja eines Tages noch. Wie kam es denn dazu, Vivian, erstens, dass du aus Chile jetzt hierher gekommen bist nach Deutschland und wie kam es dazu, dass eine fertig ausgebildete Journalistin hier sozusagen ganz von vorne fast anfängt mit einem Praktikum?
Zu der ersten Frage, also auf jeden Fall, ich bin wegen des Studiums hierher gekommen und ich habe hier in Deutschland von Anfang an Deutsch gelernt Und man kennt das auch, wenn man von null anfängt. Normalerweise man macht so Jobs, die viele nicht machen wollen. Aber bei mir war immer klar, dass ich diese Jobs, Art von Jobs nicht machen will. Also es gibt so die Erwartungen, aber ich wollte diese Erwartungen nicht so richtig erfüllen, weil ich dachte, ich bin Journalistin, ich habe Journalismus in Chile studiert. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe in Chile das Studium fertig gemacht und dann eine Weile auch gearbeitet, meistens so in Zeitungen oder Online-Zeitungen. Und ich habe auch am Anfang so ein Praktikum bei Tagblatt gemacht und habe ich gemerkt, okay, ich kann als Journalistin, aber trotzdem ist es besser, wenn ich was ein Studium auch hier mache.
Und was studierst du jetzt hier genau?
Kulturwissenschaft und Rhetorik. Und das ist so eine Spezialisierung für mich. Also das wäre so, Kulturwissenschaft ist eine Spezialisierung, die ich gerne in Journalismus machen will.
Also das heißt, du möchtest weiterhin im Journalismus bleiben und dich auf eben Kultur spezialisieren.
Ja, genau. Also auf jeden Fall so ist mein Ziel ist auf jeden Fall, weil Journalistin bleiben und arbeiten wie möglich. Und klar, das ist hier anders, weil ich habe alles, in Chile spricht man Spanisch und hier ist auf Deutsch. Und da merke ich, okay, das muss ich alles von null anfangen. Also ich muss die Sprache hier lernen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das kann ich machen. Das brauche ich ein bisschen mehr Zeit vielleicht, um zur Vorbereitung und zu schreiben. Aber trotzdem, ich finde, dass ich das gerne machen will oder möchte. Und das Radio war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, weil war so schon was anderes. Und weil Journalismus ist einfach cool, weil die Technik simple, es ist immer gleich. Also Interviewvorbereitung ist überall so gleich. Aber trotzdem, hier verändert sich die Sprache nur und die Fähigkeiten und so.
Und wie schwierig war das denn für dich dann auf Deutsch? Also nochmal kurz die Frage, seit wann genau bist du jetzt in Deutschland?
Ich bin schon seit 6 Jahren in Deutschland.
Und wie schwierig ist das jetzt noch für dich gewesen, dann auf Deutsch die Interviews vorzubereiten oder hier die Artikel zu schreiben für den Podcast? Also ist das für dich noch sehr viel anstrengender als auf Spanisch?
Ich glaube schon. Also da habe ich gemerkt, vor allem bei dem Praktikum hier, dass ich sehr viel mehr Vorbereitung mache. Also das heißt, in Chile würde ich ein bisschen spontan so Fragen stellen und hier im Radio habe ich es alles so genau geplant, damit ich weiß, okay, das funktioniert und das kann ich fragen. Also ich glaube, das ist eine Übungssache und auf jeden Fall, man merkt den Unterschied, aber mittlerweile fühle ich mich so wohl auf Deutsch, weil ich habe so lange das gelernt, dass ich kann manchmal spontan sein und Fragen stellen und ja, das ist einfach richtig gut, einfach.
Joël, du bist ja tatsächlich, auch wenn man es nicht hört, Deutsch ist nicht ganz deine Muttersprache. Also du bist ja in Frankreich aufgewachsen, also schon auch mit Deutsch.
Genau.
Aber eigentlich die Sprache, die du so am besten kannst, ist Französisch, oder? Obwohl ich die ganze Zeit dachte, du bist Deutsch, oder habe ich es?
Doch.
Wir sind kannst ja du das voll Mikrofon ein bisschen
ja,
zu dir hinziehen?
Ja, wir sind ja voll international. Wir sind voll international hier, oder? Habe ich das Gefühl?
Naja, Tom ist aus dem Schwabenland und ich bin aus Bayern, also ja, ich bin international.
Französisch würde ich schon sagen, dass ich Französisch besser beherrsche. Also wie gesagt, ich bin in Frankreich aufgewachsen, bin in Deutschland geboren. Meine Mutter kommt aus Deutschland und mein Vater kommt aus Frankreich. Und nach meiner Geburt ist meine Mutter mit mir nach Frankreich ausgewandert. Und dort bin ich dann aufgewachsen, hatte aber halt immer noch Deutsch mit meiner Mutter. Sie ging auch mit mir in so, es gibt so ein Konzept, das nennt sich AVF, Accueil des Villes Françaises. Das ist so ein Projekt, wo halt Personen, die aus dem Ausland kommen, immer noch Kontakt haben können mit Personen aus dem selben Land. Und da gab es halt so eine Krabbelgruppe, die Mütter kamen halt mit ihren Kindern und dann wurden so deutsche Aktivitäten gemacht, wie zum Beispiel für St. Martin Laternen wurden gebaut, wir haben St. Nikolaus gefeiert und so weitere Aktivitäten gemacht, Bastelaktivitäten, deutsche Lieder gesungen und die Mütter konnten sich halt untereinander auf Deutsch unterhalten und wir haben uns auch untereinander auf Deutsch unterhalten. Und da ist sie mit mir hingegangen, sie sprach mit mir nur Deutsch, weil meine Mutter auch kein Französisch kann. Oder jetzt kann sie Französisch, konnte aber am Anfang überhaupt kein Französisch.
Wie mutig ist das denn? In ein Land auszuwandern mit Kind, wo du die Sprache nicht kannst, ja Wahnsinn.
Ja, Also das war wirklich mutig von meiner Mutter. Also meine Mutter hat wirklich alles aufgegeben in ihrem eigenen Land. Also sie hatte halt einen Job, auch Familie und Freunde und ist mit mir dann ausgewandert zu meinem Vater nach Frankreich. Also ich finde das krass mutig von ihr. Also Hut ab für das. Und vor allem, weil sie auch noch nicht die Sprache kannte. Und dann kam sie halt in einem Land, hatte halt nur mich, hatte keine Arbeit mehr und auch keine soziale Kontakte. Und es waren halt auch 2004, da gab es halt noch keine Handys, da konnte man sich halt nur mit Festnetz oder auch, es gab auch Mobiltelefons, aber es war halt viel aufwendiger, als was es heute ist. Deswegen halt Hut ab für meine Mutter.
Oh, ist das schön. Das sind auch Sätze, die man hier selten hört.
Sehr beeindruckend.
Ja.
Ich liebe dich, Mama.
Oh, ist das rührend. Das ist ja mega schön. Das ist Wahnsinn. Ich finde das generell mutig, egal in welches Land du auswanderst oder auch aus Kriegsgebieten, wo die Leute dann oft herkommen, wo sie vielleicht auch gar keine Wahl haben, aber wie du dich ohne die Sprache durchschlagen kannst oder musst und ohne deinen Beruf, ohne deine sozialen Strukturen und wenn du es dann noch schaffst, friedlich dein Kind aufzuziehen und das Kind glücklich hinzukriegen, das ist ein Meisterwerk. Also ohne jede äußere Struktur ein glückliches Kind hinzukriegen. Ich meine, es ist auch mit einer festen Struktur schwierig. Aber wenn du eigentlich deine eigene Identität so gar nicht leben kannst, ja.
Ich glaube, meine Mutter hat das deswegen auch gebraucht, diese Gruppe halt mit diesen deutschen Müttern, um halt immer noch mit Personen auf Deutsch sich unterhalten zu können. Und dann kam halt Grundschule. Meine Mutter hatte, ich habe halt zwei kleine Brüder, meine Mutter hatte ganz viele französische Freundin bei meinem ganz kleinen Bruder. Und das heißt, es halt bei, wie alt war ich, als er geboren auf die Welt gekommen ist? Acht Jahre lang hatte sie nicht wirklich viel Kontakt mit Müttern aus der Schule. So ab und zu halt manchmal bei Geburtstagen, als sie mich halt abgesetzt hat und mich wieder vom Geburtstag abgeholt hat, hat sie halt schnell gesprochen, aber sie hatte zum Beispiel sie hat sich nie mit den anderen Müttern getroffen, um einen Kaffee zu trinken und so weiter. Das hat sie dann nur mit den Eltern der FreundInnen meines kleinen Bruders gemacht. Das ist schon krass, was sie alles geleistet hat. Und Französisch hat sie nie wirklich gelernt. Sie hat halt, sie hat nie Kurse genommen. Jetzt macht sie ganz fleißig ihre kleine Lektion auf Duolingo. Jeden Tag. Aber vor diese App hat sie einfach nur die Sprache, ich glaube, sie hat irgendwann so einen Einstufungstest gemacht für Sprache, weil sie hatte irgendwann Lust, wieder zu arbeiten. Aber ich glaube, die Sprache hat sie entweder nur mit meinem Vater gelernt, weil er ihr ein paar Wörter gesagt hat, oder einfach nur mit halt rausgehen und weil die anderen kapieren dich halt nicht, wenn du kein Französisch. Englisch ist schon sehr kompliziert in Frankreich. So, die meisten Franzosen können entweder sehr schlecht oder überhaupt kein Englisch.
Vivian?
Ich wollte was fragen. Wie hat deine Eltern sich untereinander so kommuniziert?
Also,
eine sehr persönliche Frage.
Die reden auf Englisch mit so einer Mischung von französische und deutsche Wörter. Also meine Mutter benutzt manchmal so französische und deutsche Ausdrücke, mischt sie mit hauptsächlich Englisch und mein Vater redet auch so. Also das ist jetzt, früher hatte ich das Gefühl, die haben nur Englisch gesprochen und jetzt, dass beide irgendwie ein bisschen besser die Sprache der andere Person halt beherrscht. Weil mein Vater kann auch überhaupt kein Deutsch.
Sag mal, wie haben die sich dann kennengelernt? Haben die Gebärdensprache?
haben die jetzt ihre eigene Sprache mit so einer Mischung? Nee, meine Eltern haben sich kennengelernt. Also meine Mutter wollte eigentlich mit einer Freundin nach Prag für die Ferien. Und diese Freundin hat sie abgesetzt. Und deswegen ist sie noch ganz schnell ins Reisebüro mit meiner Tante gegangen. Und dann gab es noch, hier in Nizza gibt es noch eine Reise, nicht sehr teuer, mit einem Bus runterfahren und dann am Meer entlang sein und so weiter, das Hotel am Meer. Und dann ist sie halt hingefahren und da hat sie dann meinen Vater kennengelernt.
In Nizza.
Ja, genau.
Dann bist du mit drei Sprachen gleichzeitig groß geworden. Englisch, Französisch, Deutsch?
Würde ich schon sagen. Englisch hatte schon, ich hatte nie das Gefühl, Englisch, diesen Prozess Englisch, also das Englisch zu lernen. In der Schule hatte ich eigentlich damit nie Schwierigkeiten. Vielleicht lag es auch dran, dass ich war in so eine private Grundschule, also in Frankreich haben wir öffentliche Schulen und private Schulen, die meistens eigentlich nur so halb privat sind und halt noch katholisch sind. Und da hatten wir Englisch schon ab der Grundschule. Also wir hatten schon, also in Frankreich ist Schule schon ab drei Pflicht.
Ab drei?
Ab drei. Ja,
ab drei. Gott, ich krieg einen Vogel. Mit drei konnte ich noch nicht mal Also, oh Gott.
Also, ab drei kommt man in die Schule. Und die drei ersten Jahre sind mehr so, man sitzt halt so in Gruppen, ist so eine Mischung zwischen Kindergarten und Schule. Also man sitzt schon am Tisch und lernt Alphabet, Farben zu erkennen, seinen eigenen Namen zu erkennen. Aber man spielt auch sehr viel, aber Schule ist schon von halb neune bis um Viertel vor fünfe, tagsüber, ganze Tag über.
Aber das ist ja eigentlich toll für die Frauen, die halt dann schon arbeiten wollen. Das ist ja dann von der Kinderbetreuung her viel besser als bei uns. Das ist ja
wie so eine kleine staatliche Kita fast schon.
Ja, ist es wahrscheinlich.
Ja, also Kitas gibt es auch schon früher noch. Also es gibt noch
schon praktisch vor der Geburt.
Die übernehmen das Kind schon vor der Geburt. Und also ab drei ist Schule Pflicht.
Echt? Ab drei habt ihr Schulpflicht?
Ja, ja, ab drei.
Wie clever seid ihr alle? Hey, Wahnsinn.
Also wenn wir dann schon in der ersten Klasse ankommen, können wir theoretisch schon alle schreiben, aber wir können nichts schreiben, also wir können einfach nur Buchstaben nachzeichnen. Also man würde uns ein Wort vorlesen, könnten wir es, glaube ich, nicht schreiben. Mhm. Also es ist ab der ersten Klasse lernen wir dann wirklich richtig zu lesen, Wörter wirklich zu erkennen. Ich weiß auch, dass wir zum Beispiel theoretisch in so drei Gruppen aufgeteilt, die drei ersten Jahre von drei bis sechs, Petite, Moyenne und Grande Section, also kleine, mittlere und große Sektion. Wir haben dann alle so Kittel mit anderen Farben an, weil wir alle im selben Pausenhof sind, damit man uns irgendwie so voneinander erkennt. Wir haben unseren Namen drauf geschrieben auf unsere Kitteln. Und ich weiß, weil das ist in meinem Kopf geblieben, wir haben zum Beispiel in dieser größeren Gruppe, also große Sektion, da waren wir so fünf bis sechs, haben wir den Unterschied zwischen Ton S und S gelernt. Also wir haben schon Tonunterschiede gelernt in der Sprache.
Phonetik schon gemacht.
Ja, genau. Und ich weiß noch, dass meine Lehrerin nicht glücklich war, weil ich meine Vs immer viel zu tief geschrieben habe. Und sie gesagt hat, nee, das V darf nur so tief sein auf der
Zeile. Und das konntest du schon in welchem Alter dann?
Dann das ist halt, als ich in der ersten Klasse reinkam, also ab sechs, sollten wir schon theoretisch schreiben können.
Wahnsinn.
Und ab der sechsten Klasse hatten wir dann so kleine... hatten wir so kleine Bällchen und haben die angefangen so zu zählen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist schon wild.
Und du bist da jedenfalls, also eigentlich mit drei Sprachen so halb aufgewachsen. In jedem Fall Deutsch, Französisch und schon ein bisschen Englisch auch. Und das lernt ihr das Englisch eben auch schon in der Grundschule.
Das haben wir in unserer Grundschule gelernt. Ich weiß nicht, wie es in anderen ist. Ich glaube, man hat schon ein bisschen. Sonst ist es ab der sechsten Klasse. Ja, ab der sechsten Klasse. Was auch erklären würde, warum die Franzosen dann vielleicht ein bisschen schlecht sind mit Englisch, weil dann sind sowieso nicht sehr viele Stunden, so 2,5 Stunden pro Woche, was nicht enorm ist, um eine Sprache zu lernen. Und sonst ja, also Französisch mit meinem Vater und Deutsch mit meiner Mutter.
Auf welcher Sprache träumst du?
Gute Frage.
Diese Frage hat man mir schon öfters gestellt. Ich habe eigentlich nie die Antwort dafür gehabt, aber ich habe das Gefühl, das geht davon aus, wo ich gerade bin im Traum. Ich weiß, dass ich glaube, theoretisch träume ich mehr auf Französisch. Aber wenn ich zum Beispiel mit einer deutschen Person interagiere, also eine Person, die halt Deutsch ist, werde ich dann auf Deutsch träumen. Oder wenn es in Deutschland ist, weiß ich, dass ich dann halt, wenn ich die deutsche Sprache verwenden muss im Traum, wird es dann Deutsch sein. Aber ich glaube hauptsächlich Französisch.
Und wie intuitiv warst du dann zum Beispiel auch hier im Praktikum mit Deutsch? Also weil Französisch ist ja dann so ein Tick vielleicht vorherrschend, wenn du überwiegend wahrscheinlich auch auf Französisch träumst und so. Wie anstrengend war es dann zum Beispiel hier dieses Praktikum zu machen oder auch Artikel schreiben, Interviews vorbereiten?
Artikel schreiben und vorbereiten war vielleicht nicht so kompliziert, weil ich hatte im Gymnasium, also in der französischen Oberstufe von der 10. bis zur 12. hatte ich so ein deutsch-französisches Abitur und da hatten wir halt eine schriftliche Prüfung, wir haben so Textanalysen gemacht, also schreiben war kein Problem. Ich hätte mir gesagt, sprechen, also viel sprechen, weil es halt schon man braucht schon viel Energie halt, um viel zu sprechen und vor allem hatte ich halt vorher noch mehr dieses Problem. Wir kamen halt in Deutschland jeden Sommer nur und meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ich immer so verschwollen Deutsch gesprochen habe. Ich wollte halt immer perfekt klingen und halt nicht die anderen wussten halt, dass ich aus Frankreich kam und ich wollte halt nicht als die französische Person kategorisiert werden. wurde ich trotzdem. Aber ich wollte halt dann trotzdem zeigen, dass ich gutes Deutsch konnte. Aha. Aber das Ding ist halt, dann machte ich halt noch mehr Fehler, weil ich habe immer so versucht, die Buchstaben ganz perfekt auszusprechen. Und ich habe mir die Sätze immer in meinen Kopf gebildet. Und es hat am Ende eigentlich nur mehr Fehler gebraucht. Und halt dieses Praktikum war halt echt dafür super, weil am ersten Tag kam ich und dann hat man mir gesagt, ja, du musst einen Text vorlesen. Und ich hatte schon Texte in der Uni vorgelesen. Und ich hab meistens immer nur gestottert und Fehler gemacht und ich wollte halt deswegen, hier war ich auch deswegen am Anfang so gestresst, weil ich wollte vor den anderen dann nicht blöd irgendwie dastehen, aber am Ende kam es dann super einfach. Also je mehr man es gemacht hat, desto einfacher wurde es dann.
Mhm. Und du warst so mutig, gleich am ersten Tag mit vorzulesen, an dem ersten Tag hast du gleich mit einem Text vorgelesen im Radio.
Ja, also ich kam rein und man hat mir gesagt, ja, also ich dachte, man hat mir gesagt, ja, komm am Montag um 10. Und ich dachte, das wäre irgendwie so eine, dass wir zusammensitzen und erst gucken, was wir alles schreiben und so weiteres. Und dann sagt man, ja, wir gehen ins Studio. Ja, du kannst das hier vorlesen. Und ich so,
und stell dir vor, du machst ein Praktikum beim Fernsehen und dann musst du direkt im Fernsehen stehen oder so. Kamera. Es ist ja so ungefähr das Gleiche, ja, dass du sofort mit lesen musst.
Oh, aber ja, im Radio hatte man halt immerhin den Vorteil, dass man mein Gesicht nicht gesehen hat. Ich war voll gestresst und ich war so, und ich glaube, ich habe auch wirklich gezittert. Ich weiß nicht mehr, wie ich klang, aber ich glaube, ich habe mich schon gut geschlagen fürs erste Mal.
Genau. Ich könnte jetzt ganz gemein sein, ja, und deine erste Nachricht.
Ja, ja.
Nein, das machen wir nicht. Aber Joel, ich fand ja, ich war einige Male ja auch da. Also während du da warst, war ich, glaube ich, relativ hinter der Wissenwelle. Und das war immer so voll professionell. Wirklich.
Danke sehr.
Ich habe ganz lange nicht kapiert, dass du nicht Deutsch bist. Ich habe gedacht, du kommst aus dem Norden von Deutschland oder vielleicht Grenze so Belgien, Luxemburg, weißt du? Da hat man manchmal so ein bisschen so diesen Sprachduktus oder so. Ich habe ganz lange nicht verstanden, dass deine eigentliche Sprache Französisch ist. Also wirklich Respekt, wie du das hier gemeistert hast.
Dankeschön. Ja, also ich so ein ganz klassisches Hochdeutsch, so mit keinem Dialekt irgendwie verbunden rede ich halt so. Ich habe vielleicht meinen eigenen Dialekt.
Na, das ist wunderbar. Du sprichst wirklich perfekt. Wirklich. Also da hast du wirklich was geschafft. Und du hattest, glaube ich, anfangs noch gesagt, du hast manchmal Probleme, hast du gemeint, mit Grammatik, dem. Aber das hört man gar nicht bei dir jetzt mehr. Hast du es inzwischen mehr geübt oder ist das intuitiver, dass das jetzt kommt?
Am Anfang war es vor allem auch, weil ich Grammatik immer so gehasst habe, weil ich irgendwie nicht kapiert habe, warum man dem statt den verwenden sollte. Vor allem in der Schule. Am Ende habe ich es irgendwie begriffen, dann hatte ich endlich kapiert, was der Genitiv war. Oder Dativ zum Beispiel. Und jetzt vor allem war es auch durch die Uni und die Hausarbeiten, die wir schreiben mussten. Also zum Beispiel, dass man eher Genitiv statt Dativ verwenden sollte. Also das Auto des Mannes statt das Auto vom Mann. Dass es irgendwie schöner klingt oder professioneller klingt. Und am Ende habe ich halt kapiert, okay, dieses Wort hier ist oder es die Struktur so ist, dann muss man eher Genitiv oder Akkusativ oder Dativ verwenden. Und am Ende kam es schon einfach rüber.
Von Intuition her. Vivian, konntest du denn schon Deutsch, als du hierher gekommen bist vor 6 Jahren zum Studium?
Nee, ich habe hier Deutsch gelernt.
Ach, wirklich? An. Ja. Du bist auch erst hergekommen und hast hier dann erst Deutsch gelernt?
Genau.
Nein, das ist ja praktisch die gleiche Geschichte von dem her wie Joels Mutter. Du gehst einfach in ein fremdes Land, kannst die Sprache nicht, lässt deinen Beruf erstmal zurück und fängst hier neu an?
Ja.
Voll mutig.
Krass. Warum?
Ich kenne sowas nicht.
Warum? Also bei mir ist einfach so, meine Großeltern kommen aus Italien und mir war nicht so richtig bewusst in Chile. Also ich habe immer gemerkt, so die Familie von meiner Mom ist ein bisschen anders als die Familie von meinem Dad. Und er hat immer gesagt, ich bin Italiener, also mein Dad. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht kann ich was anfangen mit dieser italienischen Geschichte. Und dann nach der Uni und nach der Arbeit habe ich mich ein bisschen Gedanken gemacht, okay, ich will mich weiterbilden und in Chile sind die Uni sehr teuer. Und wenn man dort studiert, bezahlt sehr viel, viel mehr als hier. Und ich habe gemerkt, okay, ich will an der Uni studieren. Und hier die Uni waren günstiger, wenn man EU-Staatsbürgerkeit hat.
Wenn man was? Entschuldigung?
Also wenn man so die EU-Nationalität hat, kann man ein bisschen günstiger studieren.
Ah.
Und Und ich wollte einfach mich selber beweisen, dass ich in eine andere Sprache studieren kann. Und es ist einfach so, ich wollte mehr sehen. Also ich war in Chile und ich habe auch in einer Marketingagentur gearbeitet, dann es war jahrelang. Und ich dachte so, ich will mehr sehen. Also ich kann mehr, so habe ich das Gefühl.
Das heißt, du hast das absichtlich gemacht, um dich herauszufordern?
Ja, ich fand es so, ich dachte, ich wollte mehr von der Welt sehen, weil ich dachte, in Chile, meine Familie geht gut und sie wollen einfach da bleiben, weil sie haben alles, was die brauchen so dort. Aber ich hatte das Gefühl, es gibt so viel zu sehen. Ich wollte einfach was anders sehen. So.
Also das ist eine tolle Motivation. Weil das war dann kein Zwang und keine Liebe und sonst was, sondern einfach nur, ich will was sehen von der Welt und ich traue mich jetzt einfach mal.
Ja, genau.
Du bist ja krass mutig. Und wie war das für dich ganz zu Beginn, als du hergekommen bist und die ganzen bürokratischen Sachen, sich anmelden, sich einschreiben, sich organisieren, Papiere?
Also ich habe Verwandtschaft, also mein Onkel kommt aus Chile, der ist der Bruder von meiner Mom und meine Tante ist Deutsche. Und ich habe bei denen zusammen gewohnt 6 Monate und dann zu Hause, es wurde immer Deutsch gesprochen. Und wir haben zusammen gegessen und es wurde auf Deutsch gesprochen und ich habe gesagt so, ich verstehe nichts. Und es gab so, manchmal mein Onkel hat so spanische Wörter und ich konnte den Kontext ein bisschen verstehen. Aber ich glaube, meine Motivation auf jeden Fall war, weil ich hatte Verwandtschaft. Also ich habe Verwandtschaft hier. Ich wollte einfach richtig mich kommunizieren mit meinen Cousinen und Cousins. Und ich glaube, da war so, dass ich wollte so gut oder wie möglich Deutsch zu lernen. Und da habe ich ein bisschen Unterstützung bekommen, so mit der Anmeldung am Anfang. Und dann habe ich mich immer getraut, alles allein zu machen.
Hast du? Ich traue mich bis heute nicht beim Amt, alles allein zu machen. Total komplex, diese Formulare und alles. Ja, Wahnsinn. Und hast du dann einen Sprachkurs irgendwann gemacht? Oder?
Ja. Ja, ich habe hier von Anfang an so einen Sprachkurs besucht und gemacht. Ich muss sagen, ich hatte die Möglichkeiten, dass meine Eltern in Chile gut geht und sie haben das für mich das bezahlt. Und ich konnte in eine gute Sprachschule hier Deutsch lernen.
Kannst du mal kurz Werbung machen? Was ist für dich eine gute Sprachschule hier?
Also zum Beispiel Vivat Lingua. Das ist am Bahnhof, es gibt diese Sprachschule. Und man bezahlt schon sehr viel. Also wir haben so pro 3 Wochen, wir haben so ungefähr 360 Euro. Das ist schon, also das ist nicht wenig so. Und ich sehe auch von den anderen Menschen, die auch in Chile kommen, dass sie manchmal nicht die Möglichkeiten haben, so viel Geld zu bezahlen oder sie müssen direkt jetzt arbeiten und sie haben nicht die Zeit, die Sprache gut zu lernen. Und bei mir wollte ich immer an der Uni gehen und ich habe einfach so alles so gemacht, dass ich die Prüfung dann gemacht habe.
Du hast dann direkt auch studiert. Sag mal, wie kommt man denn, ist ja Wahnsinn, du hast angefangen, die Sprache zu lernen, Sprachkurs gemacht. Ja, und ab wann ist man denn, oder warst du auf einem Level, dass du sagen konntest, oh, ich gehe jetzt mal zur Uni und mache da auch die ganzen fachsprachlichen Sachen? Und also, wie schnell ging das?
Also es geht nicht so lang, also nicht so, also es braucht auf jeden Fall Zeit. Ja, also ich bin hierher gekommen und dachte so, ich brauche 6 Monate und dann bin ich fit. Und dann habe ich Deutsch gelernt und meine Sprachschüler, also meine Lehrerin meinte so, nö. Bei Deutsch dauert ein bisschen länger. Und das ist okay, wie lange noch? Okay, 1 Jahr, 2 Jahre. Und dann konnte ich diese Prüfung machen für die Uni. Und das ist C1-Prüfung. Niveau braucht man auf jeden Fall für die Uni. Das habe ich gemacht und sehr viel gelernt. Und dann ging es so, nicht für alleine, also muss ich sehr viel lernen. Aber auf jeden Fall, wenn man dann schon an der Uni dran ist, geht schon, wenn man sehr viel lernt.
Aber boah, ja, die Vorlesungen und alles. Sag mal, wie überlebt man Seminare und Vorlesungen? Dann auch noch teilweise auf Schwäbisch oder wenn die Leute schnell sprechen. Ja, das verstehe ich ja bis heute kaum. Wie hast du, also ab wann konntest du einer Vorlesung folgen?
Ich glaube, wenn man eine Sprache lernt, kann man nicht 100% alles verstehen. Oder es gibt jetzt normal, wenn man ein Wort nicht versteht oder wenn man einfach so einen Satz nicht so richtig folgen kann. Das ist voll in Ordnung, aber ich glaube, das ist ein Kontext. Und ich merke bei mir, so in Chile habe ich für eine Prüfung 1 Woche mich vorbereitet und in Deutschland 1 Monat. Und ich glaube, das ist einfach so, ich habe immer nach einer Vorlesung habe ich mich Nacharbeitung, also ich habe alles wieder gelesen und ein paar Wörter übersetzt oder ich habe mit meinen Kommilitonen gesprochen. ich glaube, ich hatte auch die Möglichkeit, das auch alles auf Englisch zu machen. Aber ich wollte auf Deutsch, für Verwandtschaft, Arbeit. Und ich glaube, das ist möglich. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich wieder machen würde, weil jetzt ist es einfach sehr viel Arbeit und man lernt sehr viel. Oder vielleicht doch, aber ich wollte diese
Herausforderung.
Ja.
Und ist es dann ungefähr so gewesen, wie du es dir vorgestellt hast? Du hast gerade schon gesagt, es war eigentlich mehr Arbeit, höre ich raus, als du vielleicht dachtest. Auch, dass die Sprache relativ lang braucht. Wobei jetzt ein Jahr ist noch überhaupt nicht lang, finde ich, um ordentlich Deutsch zu lernen und auf die Uni gehen zu können. Das klingt noch immer nach einem Wunder für mich. Aber
ist auch vor allem C1-Niveau. Also C1-Niveau ist auch nicht nichts.
Ja, C1-Niveau ist relativ hoch.
Das Wahnsinn.
Ist krass in so einer Schnellzeit.
Da hast du richtig rangeklotzt.
Ich glaube, an der Uni hier funktioniert ein bisschen anders als in Chile. Also wir machen so ein Jahr durch und wir haben 2 Monate Ferien. Und während diese 2 Monate Ferien, man macht nicht, also kann man einfach genießen, das Leben. Und hier, das funktioniert ein bisschen anders. Das ist einfach so ein Semester und dann man hat diese Vorlesungszeit. Also man bleibt immer am Lernen. Und ich glaube, da war mir ein bisschen so, okay, also muss man durch. Also man hat keine richtige Ferien oder Pause, sondern man muss einfach durch immer lernen. Und ich glaube, bei mir war ein bisschen so, okay, das funktioniert so und ich muss einfach nur lernen. Aber auf jeden Fall, das, die wir im Chile, so Uni und alles ist nicht privat, aber wir bezahlen immer Schule oder Uni bezahlt. Hier habe ich in Deutschland gemerkt, okay, es gibt Seminare, man macht Arbeit, so, ich weiß ja nicht, die Hälfte von Semester, 3 Monate intensiv und dann es gibt 3 Monate, wo man alleine lernt, so zu Hause, macht Hausarbeiten, schreiben oder so. Und ja, es ist ziemlich intensiv, aber trotzdem, man hat Zeit, alleine sich konzentrieren und weiterlernen oder Hausarbeit schreiben. Das ist ein bisschen anders. Aber ja.
Du wolltest was fragen, Tom.
Ja, genau. Ich meine, das ist jetzt so eine generelle Frage, aber so, was war denn so das Schwierigste am Deutschlernen für euch beide? So, du hast schon den Dativ, Genitiv. Das ist jetzt so eine von meinen Basic-Fragen, aber das frage ich immer gerne.
Also für mich war, wir hatten in dieser Sprachschule sehr viele Begriffe und Themen gelernt. Und dann kommt man auf die Straße und niemand spricht über diese Themen, so Unwelt, also nicht im Alltag so. Und ich hatte so einen Freund, der aus den USA kommt und er meinte so, manchmal ich lerne so Sachen bei der Sprachschule, aber ich kann gar nicht anwenden, weil es gibt sich nicht die Möglichkeit. Und ich habe auch in WG mit Deutschen zusammen und sie sprechen ganz anders, wie man eine Sprache in einer Sprachschule lernt. Und ich dachte so, es kann nicht sein. Also manchmal, es gab so Wörter auf Englisch oder manchmal Schwäbisch. Und ich dachte so, ich wünsche mir, das wäre ein bisschen so real, wie man eine Sprache lernt. Also wie man spricht und nicht wie, das ist diese Hochdeutsch. Mhm. Weil klar, an der Uni ist man Benutzer, aber im Alltag eher weniger. Mhm. Und ich habe so viel gelernt und anwenden kann ich auch. Aber trotzdem, ich glaube, das war so, Realität und wie genau ist das, ist ein bisschen, wie man lernt und wie die Realität ist, ein bisschen nicht so gleich.
Mhm. Wie war das bei dir, Joel? Aber du kannst ja schon von Anfang an.
Ja, genau, ja. Deswegen würde ich eher sagen, dass bei mir das Schwierige vielleicht war, bei mir ist es halt weniger als bei meinem ganz kleinen Bruder, aber das sind diese französischen Begriffe, die man halt im Deutschen verwendet. Oder man benutzt so französische Konzepte im Deutschen. Das funktioniert in beiden Richtungen. Zum Beispiel würde ich eher sagen, im Deutschen zum Beispiel habe ich sehr oft benutzt, ich diskutiere über irgendwas. Aber diskutieren ist ja eigentlich mit einer anderen Person halt irgendwie so debattieren. Kann man im Französischen aber verwenden, um einfach nur zu sagen, ich rede halt.
Ach so.
Und deswegen war meine Mutter halt ein bisschen immer so verwirrt und hat es mir immer gesagt, nein, du kannst das nicht so sagen, sondern bla bla bla. Und das wollte ich am Anfang überhaupt nicht verstehen und war so ein bisschen stur und habe es immer weiter benutzt. Und dann habe ich halt am Ende begriffen, dass es eigentlich dumm war, nur so um stur zu bleiben, weil wenn man es wirklich nicht verwendet, dann soll ich es eher nicht verwenden.
Du hättest ja auch hier die sprachliche Pragmatik durchsetzen können.
Ja.
Hätte er sein können.
Hätte einen neuen Trend erfinden können. Und dasselbe halt auch dann in die andere Richtung, wo zum Beispiel, wenn man sagt, ich komme dich besuchen, kann man das in Französisch nicht sagen, weil das würde auf irgendeine Art sagen, dass je vais te visiter heißt irgendwie, man geht in die Person rein, irgendwie. Aber das kann man, deswegen sagt man im Französischen, je vais te rendre visite. Je vais te rendre visite.
Ich werde dir einen Besuch abstatten.
So. Genau, so würde man es übersetzen halt. Und wenn man, und das Ding ist halt, am Anfang hatte ich sehr schnell diesen Reflex, das zu sagen, aus dem Deutschen. Ich weiß überhaupt nicht warum, aber das ist, man übersetzt halt manchmal so Konzepte aus der anderen Sprache, weil es einfacher ist. Aber das ist halt dann falsch in die andere Sprache. Und das hat man mir zum Beispiel auch im Französischen schon mehrmals gesagt, dass man das, untereinander halt so Freunde, Familie ist es nicht so schlimm, weil man es halt trotzdem kapiert, man kapiert die Idee, aber das ist halt dann ein bisschen problematisch, wenn man es halt mit anderen Personen sagt, mit denen man nicht so eng verwandt ist und dass man am Ende denen sagt, ja, ich komme dich besuchen.
Jupp. Ja. Also das sind eher die sprachlichen Konzepte, die man da ein bisschen sozusagen durch ein, oder so ein bisschen durch vermischt.
Genau. Ja. Ist, jetzt eher weniger als früher. Früher würde ich auch sagen, habe ich bestimmt französische Wörter benutzt und habe sie dann so im so auf eine deutsche Art verwendet, halt mit Irung am Ende benutzt. Oder ich habe sie versucht, auf eine deutsche Art auszusprechen, weil ich halt das Wort auf Deutsch nicht hatte. Das wäre vielleicht irgendwas, was ich noch so erwähnen könnte.
Joel, was du auch noch erwähnen könntest, was machst du jetzt eigentlich hier? Was machst du seit deinem Praktikum und was planst du so in den nächsten Jahren?
Boah, Jahren.
Oder Monate. Sagen wir Monate.
Monate, genau.
Oder meinetwegen auch heute, der Tag heute.
Heute. Oh, also heute habe ich noch ganz viel zu tun. Ich gehe außerdem zum Friseur, weil meine Haare sind jetzt viel zu lang und es ist viel zu warm für lange Haare.
Wir sind hier nicht beim Fernsehen, du siehst perfekt aus im Radio.
Danke sehr. Ja, ich bin hier in Deutschland für ein paar Wochen. Ja, ich reise schon am 12. August weg, denn ich war hier für ein ganzes Jahr, also ich war vom Oktober bis jetzt im August hier, denn ich studiere in einem deutsch-französischen integrierten Geschichtsstudiengang, Typ X, also es ist so ein Partnerstudiengang zwischen Partnerunis von Tübingen und Aix-en-Provence, die außerdem auch die Partnerstadt von Tübingen ist. Und die haben halt so einen Geschichtsstudiengang seit den 90er Jahren und wenn man in Frankreich damit beginnt, absolviert man sein erstes Jahr, weil in Frankreich ist es wie in Chile, es ist nur ein Jahr. Also man hat dann auch so 2-3 Monate Ferien, wo man nichts macht. Und man macht sein erstes Jahr in Frankreich, sein zweites Jahr in Deutschland und sein drittes Jahr in Frankreich. Und die Deutschen machen ihre 2 ersten Jahre in Deutschland und das dritte in Frankreich, damit man 2 zusammen verbringt.
Ah, wie toll.
Ja, und deswegen war ich halt dieses Jahr hier in Tübingen. Und
das war ja das war dann dieses Jahr dazwischen. Also erstes Jahr Frankreich, zweites Jahr Deutschland, drittes Jahr Frankreich.
Genau.
Und das war dein zweites Jahr jetzt.
Yep, genau. Ah. Das war mein Auslandsjahr und am Ende haben wir einen doppelten Abschluss, also ein deutscher Abschluss von der Uni Tübingen und ein französischer Abschluss.
Ach, habt ihr?
Wow. Ja, früher hatten wir noch 2 in Deutschland, weil wir hatten noch ein Nebenfach. Das wird jetzt aber abgeschafft in Frankreich, deswegen wird es in Deutschland dann auch abgeschafft. Für diesen doppelten Studiengang. Ich habe Geografie studiert als Nebenfach, das bereue ich jetzt, vor allem in Deutschland, wo es viel mehr wissenschaftlicher ist als in Frankreich, wo es nur Humangeografie ist. Ich habe ein bisschen gelitten darunter, muss ich schon sagen. Aber jetzt geht's. Meine nächste Pläne sind halt wieder zurück nach Frankreich zu gehen und das letzte Jahr dort zu studieren. Ich weiß überhaupt nicht, was ich danach machen
möchte. Aber wohin gehst du genau? Nach Nizza zurück?
Nee, nach Aix-en-Provence.
Ach, Entschuldigung, hast du gesagt. Ja, ich bin
nicht. Es ist eigentlich nicht sehr weit. Es sind so 200 Kilometer.
Oh, naja, ist jetzt nicht gerade Tübingen-Hirschau oder so.
Also ja, aber es ist immer noch dieselbe Region und es ist immer noch Süden Frankreichs. Also Nizza liegt halt am Meer, an der italienischen Grenze. Und Aix-en-Provence liegt ein bisschen höher als Marseille. Und Marseille liegt so in der Mitte zwischen Spanien und Italien. Und es ist halt immer noch dieselbe Region im Süden Frankreichs. Also es ist schon weit, man braucht schon 2 Stunden mit einem Auto dorthin.
Aber du pendelst nicht, sondern du nimmst dir eine WG oder Wohnung in Aix-en-Provence und dann studierst du das letzte Jahr Geschichte dort.
Das mache ich genau.
Und Viviane, du wirst uns ja auch verlassen. Du wirst Tübingen fehlen. Du gehst nach Bonn.
Mhm.
Bald, ne?
Ja, in 2 Wochen. Also in Bonn mache ich jetzt noch ein Praktikum. Das wäre bei der Deutsche Welle. Und das wollte ich wieder so auf Spanisch Journalismus machen. Und ich habe mich beworben. Aber ich habe mich, also meine Optionen waren entweder so Spanisch, dass ich wieder alles auf Spanisch mache, oder dass es gibt so einen Bereich, und das heißt Deutsch lernen bei der Deutschen Welle. Und das funktioniert so, dass die Leute machen schon Journalismus, aber dabei man kann eine Sprache lernen. Und es gibt auch Magazine, wo man einfach so, es gibt Texte und dann es gibt Wörter, die werden so betont, und dann, also, und dann kann man die Bedeutung da in dem Blatt so lesen und verstehen, was es auf Deutsch gemeint ist. Und meine Aufgabe wäre da, es gibt verschiedene so Material, also kann man einfach so Nachricht schreiben, und dann unten es gibt so ein paar Übungen, also was, worum geht in den Text, oder es gibt so Audiomaterial oder Videos, und da es geht um Lernen, eine Sprache lernen und auch das so sich informieren. Und da werde ich, diesen Bereich werde ich jetzt 6 Wochen ein Praktikum machen in Bonn.
Das ist ja toll, dass es das gibt. Ja. Gleichzeitig Sprache lernen und Journalismus. Mhm. Genial.
Fand ich sehr gut. Also das Konzept habe ich bei einer Sprachschule gesehen. Ich kannte das auch nicht. Und ich dachte, das wäre so eine coole Idee, wenn ich in die Zukunft vielleicht nach Chile zurückgehe. Das würde ich gerne so das machen, damit die Leute, die vor Ort sind und die wollen Spanisch lernen, einfach man sich informieren mit Nachrichten von Alltag, und auch dazu kann man Spanisch lernen und hier Deutsch lernen. Und das funktioniert richtig gut, finde ich, auf jeden Fall. Und ich freue mich.
Toll. Und was ist denn so deine langfristige Perspektive oder Wunsch? Du hast gerade schon gesagt, vielleicht gehe ich mal irgendwann nach Chile zurück und dann mache ich vielleicht das. Wovon träumst du so im Moment?
Also ich glaube, ich kenne viele Leute, die hierher kommen, die nicht auf Deutschland kommen. Und ich glaube, ich bleibe offen. Ich bleibe offen, weil ich habe die Möglichkeit, also ich muss kein Visum beantragen oder so. Und ich kann einfach schauen, okay, mir gefällt Deutschland gerade, ja. Aber wenn in 2 Jahren ich merke so, okay, ich fühle mich nicht mehr wohl oder vermisse meine Familie, ich kann mir immer wieder überlegen, ob ich nach Chile gehe, eine Weile da in Chile arbeite oder vielleicht nach Spanien, nach Italien. Ich glaube, ich bleibe auf jeden Fall offen, weil ist einfach so, kann man offen lassen und sehen, wo man einfach leben kann. So.
Oh, wie schön.
Ja.
Ich hätte noch speziell eine Frage an dich, aber vielleicht geht sie auch ein bisschen für dich, Joelle. Und zwar, wie oft hast du Heimweh, Vivian? Und wie war das zu Beginn, vor allem, wo es schwierig war?
Also ich besuche meine Familie immer einmal im Jahr. Also jetzt gehe ich im Dezember nach Chile. Und ich habe sehr viel Kontakt mit meiner Familie. Also es gibt Momente, so Weihnachten, man sagt so, oh, ich würde gerne mit meiner Familie oder Geburtstag von meinem Dad oder meine Geschwister. Ich glaube, das ist immer da. Also man vermisst immer. Man vermisst manchmal das Essen oder die Menschen, die Familie. Und ich glaube bei mir, es macht so viel Spaß. Also ich mache so viele coole Sachen, so Radio, Praktikum oder an der Uni, was es Spaß zu lernen. Das ist diese Vermissen von Heimat ist nicht so stark. Aber ich glaube, man gewöhnt sich daran, so ein bisschen zu vermissen. Aber ich weiß, dass sie immer wieder gar nicht so besuchen gehen oder so.
Wie ist das bei dir gewesen, Joelle? Du gehst jetzt dann wieder nach Hause.
Ich hatte eigentlich dasselbe gesagt. Man gewöhnt sich irgendwie daran schon. Ich hatte viel weniger dieses Heimwehgefühl, weil ich hatte schon dieses erste Jahr halt ein bisschen entfernt, nicht am anderen Ende der Welt, aber immerhin ein bisschen entfernt. Und jetzt war es halt ein bisschen noch weiter entfernt. Ich habe es nicht sehr oft gefühlt, vor allem, weil ich meine Mutter sehr, sehr oft angerufen habe, damit sie auf dem Laufenden bleibt. Und ja, wir schreiben auch sehr oft. Aber ich habe es manchmal gefühlt, zum Beispiel an Momente, wo ich dann so gedacht habe, das hätte ich gerne mit meiner Familie erlebt, oder das hätte ich gerne mit denen geteilt, diesen Moment, den ich gerade lebe, oder diese Aktivität, die ich gerade vorhabe, hätte ich gerne mit meiner Familie gemacht, mit meiner Mutter oder mit meinen Brüdern. In diesen Momenten bemerkt man dann, die Familie fehlt mir schon ein bisschen. Aber sonst bin ich auch sehr öfters nach Hause, also öfters. Ich glaube, ich bin nur 3-mal nach Hause. Einmal im November, im Dezember und dann im Mai. Und dann ist meine Familie jetzt hier in Deutschland. Wie jeden Sommer kommen sie her.
Du siehst deine Familie definitiv öfter als ich.
Ist auch eine Bedingung von meiner Mutter. Sie will mich auch, sie muss mich noch sehen.
Also. Oh, ist das schön. Mhm.
Ja, sie, meine Mutter ist... War ganz witzig, weil sie hat immer so gesagt, ich war ein bisschen so ein schlimmes Kind, und deswegen hat sie immer gesagt, ja, wenn du 18 bist, gehst du dann weg und dann mache ich ein Fass auf und dann bin ich glücklich. Und am Tag, wo sie mich dann in Aix-en-Provence im ersten Jahr dann als wir meinen Umzug gemacht haben und sie dann wieder nach und meine Familie dann wieder nach Hause gefahren ist, hat sie halt dann geweint, weil es halt hart für sie war. Und immer noch heute ist es, glaube ich, immer noch schwer für sie. Sie fragt mich schon, ob ich sie dann nach Hause nehme, wenn sie dann in Rente ist. Wir können irgendwo ein Haus bauen, dann wohnt sie drüber und ich wohne unten. Das ist kein Problem.
Das ist ja total süß. Aber ich würde mich an deiner Stelle jetzt noch nicht verpflichten.
Ja, das ist
aber wie schön. Lieben Gruß nochmal an deine Mutter an der Stelle.
Ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Auch, dass sie dich hat hierher kommen lassen. Dass ja. Du das durftest, ein Praktikum bei der Wüstenwelle, als ja, schlimmes Kind. Also so schlimm fanden wir dich eigentlich gar nicht.
Gott sei Dank. Ich habe mich auch seitdem verändert. Ich bin nicht mehr dieselbe Person wie vor vier Jahren.
Okay, ist das gut oder schlecht?
Gut, nee, gut, im guten Sinne. Ich habe meine Mutter früher immer so in Wahnsinn getrieben und jetzt bin ich ihr engster Vertrauen. Das
ist voll die schöne Geschichte. Oh wow.
Ich habe auch dann am Ende begriffen, ich war nicht immer super schlimm, aber manchmal war ich halt, wenn man ein Kind ist, bemerkt man halt nicht, wie gemein man manchmal sein kann. Wenn man halt, wenn sie zum Beispiel sagt, nein, das machst du zum Beispiel nicht, aber du es trotzdem machst. Und oder halt dann genervt bist und halt nur zornig bist, weil deine Mutter dir das verboten hat und irgendwie so Sachen an den Kopf wirfst und du eigentlich dann erst später begreifst und siehst, wie viel deine Mutter für dich opfert oder für dich tut. Auch mein Vater, aber meine Mutter viel, viel, viel mehr als mein Vater.
Wir machen hier keine Vergleiche im Radio. Krieg in der Familie.
Wie gesagt, mein Vater versteht kein Deutsch. Also
sind
wir schon,
dann erzähl ruhig. Schon,
man bemerkt halt erst später dann und dann bereut man es halt schon, was man alles gemacht haben kann.
Ja, aber du hast ja schon versprochen, dass du sie später als Altenheim bei dir aufnimmst, wird alles gut gemacht.
Das ist im Ausgleich, deswegen im Ausgleich.
Ja, ich würde gern jeden von euch noch für ein paar Minuten fragen, denn es geht ja auch um die Wüstewelle und ihr habt ja alle hier Praktikum gemacht und Tom, das ist ja dein letzter Tag heute gewesen, ja. Ein ganz wichtiger Tag. Und ich habe dich ja gerade in dem Interview hier sträflichst vernachlässigt, aber du hast jetzt nicht so den Fremdsprachenhintergrund, bis auf Schwäbisch.
Also ich kann Schwäbisch, ich kann sehr gut Englisch.
Aber das gilt jetzt hier nicht.
Ja, das stimmt. Es
geht nicht, ob du eine Sprache kannst, sondern ob du vielleicht dein Bündel gepackt hast und einfach mal ohne die Sprache zu können ins Ausland gegangen bist. Das ist ja schon, hätte ich mich nicht getraut übrigens, Vivian. Wirklich Hut ab, wirklich. Ja, Mensch, mich würde noch interessieren, was hat euch hier am Praktikum am besten gefallen und was hat euch am meisten beeindruckt? Oder auch welche Stelle war so am schwierigsten? Wo seid ihr mal kurz ins Stolpern gekommen? Also erstmal, was hat euch hier besonders gut gefallen und was werdet ihr mitnehmen? Pro Person haben wir, ich glaube, 3-4 Minuten.
Ich fange einfach mal ganz schnell an. Besonders arg gefällt mir einfach hier das im Studio sitzen, das Aufnehmen, das Sprechen und auch der Tonschnitt macht mir, glaube ich, am meisten Spaß. Ich setz mich sehr gerne hin.
Du machst gern Schnitt?
Ja.
Kann ich dich mieten?
Ja, bitte.
Aber echt, du machst gern Schnitt, das ist das, was ich immer echt nicht gern mag.
Nö, ich finde, das ist, ich höre mir gerne so die Dateien an. Also manchmal bin ich dann total unkonzentriert und muss dann noch kurz Pause machen und einmal außen ums Zuhause rumlaufen. Aber ich finde es eigentlich, ich höre mir das gerne an. Die Vorträge sind auch meistens sehr interessant. Genau, das macht schon arg Bock, finde ich. Also ich würde es jetzt, ich weiß nicht, du hast gesagt, woran hatten wir so ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist bei mir, glaube ich, sehr vieles Nachrichtenschreiben tatsächlich. Das ist, ich weiß nicht, das ist dann so, ich versuche sie immer am Donnerstag zu schreiben, weil dann sind alle da. Und dann ist es, ich glaube, es wird auch irgendwie erst so um 1 Uhr morgens, wird dann auch nochmal was veröffentlicht. Und dann habe ich oft so dieses Gefühl so, okay, ich muss jetzt ganz lange warten, bis ich richtig anfange, weil dann sind erst alle da. Genau, aber sonst, genau, was hat mich noch überrascht?
Oder auch, was hat dir richtig gut gefallen? Was hat dir an Interviews am meisten beeindruckt? Irgendwas, was dir gerade so ganz spontan hochploppt?
einfach, wie es hier zugeht. Ich finde es wunderbar hier. Also, wie gesagt, so hier in der Wüstenwelle, so diese Location finde ich toll. So auch, so, wie die Leute miteinander umgehen, wie spontan es ist. So, mir wurde schon gesagt, es wird ab und zu schon arg spontan. Da war ich so spontan. Oh. Genau. Oh ja, die Interviewfragen haben mir oft so Spaß gemacht, die zu schreiben. Das ist dann so, dann setze ich mich hin, wenn mich das Thema interessiert, bin ich so. Ja, das ist so meine Experience. Ich weiß nicht, waren es jetzt schon 3 Minuten?
Ja, schon noch eine Minute. Nimm doch noch eine Minute dran. Fällt dir noch was ein? Was war das für dich Bedeutsamste, was du vielleicht gelernt hast hier?
Was war das?
Das braucht auch nicht unbedingt was Technisches sein, sondern irgendwas, wo du gedacht hast, ja, jetzt komme ich raus und bin darin besser als vorher oder kann das besser?
Das ist eine gute Frage. Du stellst hier Fragen. was nehme ich? Einfach organisiertes Arbeiten noch mehr. Sich halt an den Zeitplan halten, finde ich sehr wichtig. Und es war auch hier ein großes Ding. Und da habe ich auch ab und zu es nicht geschafft, aber es auch geschafft. Und jetzt, kann ich hoffentlich besser in Zeitplan arbeiten. So, ich muss auch ins Mikro sprechen, ist auch was, dass ich lernen muss. Genau.
Sag mal, und du studierst dann?
Ja, ich fange jetzt, ursprünglich war der Plan, ich fange bei der Wüstenwelle an, weil ich in einem Praktikum in Lörrach, das ist an der Schweizer Grenze, ein Jahr lang so eine Ausbildung machen wollte, und da ist dann auch so Tonschnitt und sowas kann man da auch gut brauchen, und ich war so, hey, das kann ich dann machen, und jetzt wurde ich abgewiesen leider, bin ich sehr traurig drüber, und jetzt fange ich in Reutlingen an der Hochschule ein Studium für Biomedizin an.
Oh wow, das kann man ja super brauchen.
Ja, gerade
wie
jetzt.
Wie toll, ich kriege einen Vogel, das ist ja super. Du komm doch mal zwischendrin wieder und berichte von deinem Studium.
Mache ich sehr gerne, schreib mich gerne mal an.
Ja, wir tauschen dann gleich noch Kontakt aus und dann kommst du mal zu uns als frisch gebackener Student.
Mhm, sehr gerne.
Vivian, was war für dich das Schönste, was war das Schwierigste, das Überraschendste? Was willst du erzählen?
Ich glaube, ich habe angefangen mit dem Praktikum jetzt im Mai. Wir waren zu dritt am Anfang. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also die Gruppe war auf jeden Fall, und dann wer war zu viert mit Tom auch. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Also diese Arbeitsatmosphäre war immer gut. Was mir am meisten gefallen hat, war, ich habe immer als Journalistin so in Zeitung oder Online-Medien gearbeitet. Und im Radio ist anders. Mir gefällt diese Atmosphäre, wo einfach so, man stellt Fragen, aber kann man auch was sagen dazu. Also das ist so ein Gespräch. Also in Zeitung, es gibt mehr, man stellt nur Fragen und man bleibt da mitschreibt. Also, und dieses Gefühl, okay, ich kann auch was sagen, also ich kann auch meine Meinung auch dazu sagen, finde ich richtig gut. Weil es geht nicht nur um die Besonderheit zu hören, sondern kann man auch interagieren. Und das hat mir im Radio sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem, wir haben sehr viele, in 2 Monaten haben wir sehr viele Interviews gemacht. Und es war jede Woche ein neues Interviewpartner, ein Interviewgäste. Und ich habe so viel gelernt über unterschiedliche Themen. Und ich habe mir jeden Tag, so 2-mal die Woche überlegt, so, okay, was kann ich jetzt fragen, was wäre interessant? Und diese Überlegung, okay, was ist interessant für mich, aber was ist interessant für die anderen auch, dass die Zuhörer. Und das habe ich es einfach sehr, sehr viel genossen. Also das war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Ich mache gerne Interviews und ich höre gerne die Leute und die Geschichte. Ich finde es schon interessant, wenn jeder hat so eine Geschichte, und ich höre einfach gerne, weil alle Menschen haben verschiedene Geschichten und man kann einfach so, ja, mit dem Person auseinandersetzen. Und dann finde ich richtig gut. Und ich glaube, mein Highlight war auf jeden Fall am Ende von meinem Praktikum, das war vor einem Monat. Wir hatten zwei Interviewgäste von das Thema Fehlgeburt bei der von Frauen. Und ich habe das Interview mit Lea gemacht. Und das Vorbereitung war schon ein bisschen anders. Also wir mussten auf jeden Fall uns sehr viel mehr lesen und recherchieren, weil es war so ein komplexes Thema, aber sehr wichtig, das auch zu berichten und zu zeigen. Ich habe gemerkt, okay, das gefällt mir und das braucht man sehr viel Mitgefühl. Und das war eine coole Erfahrung. Und ich war sehr glücklich und dankbar, dass ich bei dem Interview auch mit dabei war. Konnte, so das Interview so machen. Schwierigkeiten, ja.
Noch kurz, das war übrigens ein großartiges Interview. Das war so berührend. Also Wahnsinn. Ich habe das ganz gebannt mitgehört, obwohl ich da keine Zeit hatte eigentlich an dem Tag. Und das kann man auch online noch nachhören. Mhm. Ja, hier, wenn ihr auf die Mediathek der Wüstenwelle schaut, also jetzt nicht ihr, ihr habt das ja gehört, aber eben unsere ZuhörerInnen, ne? Das ist ein großartiges Interview geworden. Toll, dass ihr das gemacht habt, das Thema, ja.
Ja, das war echt cool. Also bei der Wüstenwelle, man hat viel Freiheit, alles was zu machen, was man will. Und es gibt diese Freiheit habe ich sehr viel genossen, weil man konnte so Ideen vorschlagen und selber alles gestalten und das war richtig gut. Und ich glaube, Schwierigkeiten war für mich ein bisschen, dass ich konnte manchmal in meiner Freizeit nicht so richtig trennen, soll ich jetzt so für das Radio was machen oder einfach nur genießen meine Freizeit und ins Theater gehen, ohne mir Gedanken zu machen, ich sollte als Journalistin was machen, als für die Radios machen oder einfach nur genießen.
Ist immer die schwierige Frage im Leben. Joel,
ja.
Deine Antwort. Und ich stelle dir die Uhr dahin.
Ja, ich würde sagen, was mir am meisten hier gefallen hat, war die ganze Technik. Also mir hat es echt gefallen, die Lieder abzuspielen, Pegel hoch, Pegel runter. Ich könnte auch theoretisch nur Technik machen und die anderen reden lassen, weil ich fand das ganz cool, die Songs auch loszulegen und alles so zu erstellen, halt auch so zeitmäßig, dass alles irgendwie so passt und dass alles halt richtig läuft. Ich fand es aber auch cool, so Straßenumfragen zu machen. Man hat mich halt zweimal losgeschickt, weil ich von PraktikantInnen die Person war, die irgendwie am ersten mit die Person oder mehr Lust hatte, halt mit die Person zu reden. Was vielleicht kompliziert war, würde ich sagen, waren vielleicht manchmal die Interviewfragen, weil ich hatte halt manchmal Angst, irgendwie so Fragen zu stellen, die den Gast vielleicht irgendwie
in Verlegenheit bringen.
Ja, genau so irgendwie. Oder dass er dann irgendwie was sagt, halt live im Radio, dass es irgendwie dann so eine unangenehme Situation halt live ergibt. Und dass man dann irgendwie nicht weiß, wie man aus der Patsche wieder rauskommt.
Kam das vor?
Ich bin eigentlich sehr gestresst mache mir sehr viel Zweifel für eigentlich nichts, weil am Ende war ja eigentlich alles ganz gut oder man muss auch manchmal so spontan sein und wenn irgendwie man die Gelegenheit hat, wenn eine Frage einfach so kommt und man jetzt irgendwie die Gelegenheit hat, kann man die dann so stellen. Und ich würde sagen, vielleicht das Überraschendste, wie die Leute einfach nur, wenn man so Straßenumfragen macht, wie auf einmal, wenn man nur sagt, dass man vom Radio kommt, die Leute auf einmal so, ja, ich will teilnehmen. Weil ich habe so Straßenumfragen für Schulprojekte gemacht und man sagt so, ja, könnte ich sie aufnehmen oder filmen? Und sie so, nee, ich weiß nicht. Und wenn man dann so sagt, ja, ich bin vom Radio Wüstenwelle und die so, oh ja, das kenne ich, ja, ich will auf jeden Fall teilnehmen.
Oh.
Und die so, wann läuft das denn? Und ich so, diesen Tag. Und die so, okay, da hören wir mal zu.
Oh.
Also ja, das war, Straßenumfragen sind, also es ist irgendwie, Straßenumfragen sind sehr kompliziert am Anfang, weil man hat immer, wenn die ersten drei Personen Nein sagen, ist es irgendwie schon hart fürs eigenes Ego vielleicht, aber auch für die Arbeit, weil man sagt, wenn es so weitergeht, funktioniert es nicht. Aber wenn man dann die erste richtige Person hat, geht es dann einfach nur weiter und es ist dann einfach nur purer Genuss, das zu machen. Und es war auch super toll, hier zu sein, es war eine super Gelegenheit.
Ich finde es auch so schön, ihr habt alle drei so ein bisschen verschiedene Schwerpunkte gezeigt, was euch besonders gut gefallen hat. Aber ihr strahlt total, wenn ihr davon erzählt.
Oh. Dankeschön.
Ja, danke.
Vielen, vielen lieben Dank euch dreien. Das war so ein schönes Interview mit euch. Also ich werde euch wirklich vermissen. Ist auch ganz schade, dass wir hier zum allerersten und allerletzten Mal hier so zusammen sitzen, so zu viert. Ne?
Ja, schon. Aber danke für die Einladung.
Ja.
Ja.
Danke, dass ihr da gewesen seid und danke, dass ihr in die Wüstenwelle so viel eingebracht habt. Ich habe euch beide auch immer so unfassbar fleißig gesehen. Also man kann ja hier sehr viel selber entscheiden, wie viel man hier macht. Und ihr habt so viel gemacht. Und Tom, als du da warst, war ich nicht so viel da, aber du warst sicher auch wahnsinnig fleißig. Ja, ich wünsche euch allen einfach alles Gute für eure Pläne und kommt doch bitte mal wieder. Erzählt uns gerne, wie es bei euch weitergegangen
gerne.
Ist.
Gerne.
Ja, super. Vielen lieben Dank.
Und viel Erfolg für dich auch noch, Gabriele.
Danke.
Ja.
Ich freue mich auf euch. Alles Gute und das war's bei uns mit dem Lokalmagazin. Tschüss.
Tschüss.